Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen hier zur Veranstaltung zu Linz 09, die Führung durch den Botanischen Garten. Mein Name ist Stefan Hammetner, werde Sie hier als Gastgeber begleiten. Ich möchte zuerst ein paar organisatorische Dinge sagen. Wir haben hier ein Gästebuch. Diesen Gästebuch können Sie sich eintragen. Wir bitten Sie, dass Sie sich eintragen. Es gibt eine Audioaufnahme dieser Veranstaltung. Diese Audioaufnahme wird wie üblich auf der Homepage des Kepler Salon zu hören sein. Man kann das downloaden. Wir werden sehen, wie die Qualität dann ist, wenn man so im Freien spricht. Ich darf auch gleich Dr. Fritz Schwarz vorstellen, der uns heute durch den Botanischen Garten führen wird. Dr. Fritz Schwarz ist hier der Leiter des Botanischen Gartens. Er ist studierter Botaniker und Zoologe, hat gearbeitet über die Vegetation des Donaudurchbruchs. Manchen von Ihnen ist er vielleicht auch bekannt als Chefredakteur der Zeitung ÖKOL, die ja in Linz nicht ganz unbekannt ist, die auch hier aufliegt. Ja, ich will da gar nicht mehr dazu sagen, sondern dir, Fritz, bitte das Wort gleich übergeben. Ja.
Dankeschön, Stefan. So, ich werde mir das jetzt in die Brusttasche stecken, weil das soll ja mitgeschnitten werden, aber das kann man jetzt wieder auszuschneiden. Also gut, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Botanischen Garten. Es ist mir wirklich auch eine Freude, dass Linz 09, also beziehungsweise Kepler Salon, dieses Thema auch aufgreift, weil ich als Biologe, der bereits seit 27 Jahren sich mit diesem Thema beschäftigt, und zwar doch relativ intensiv, nämlich das Thema Biodiversität, Artenvielfalt, und das anhand des Beispieles Stadt, und zwar konkret Stadt Linz, dass dieses Thema aufgegriffen wurde und dass dieses Thema auch Inhalt einer Kepler-Salon-Veranstaltung sein soll. Ich beschäftige mich, wie gesagt, schon seit ziemlich langer Zeit mit diesem doch sehr spannenden Thema. Die naturkundige Station, die ja mit dem Botanischen Garten verbunden ist, ist ja eine Einrichtung der Stadt Linz, die sich explizit mit dem Thema Naturschutz, Stadtökologie, Artenschutz beschäftigt. Einerseits versuchen wir möglichst intensiv zu erforschen, was an Lebensräumen, an Tieren und Pflanzenarten noch vorhanden ist im Stadtgebiet, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, wie kann man es verbessern, was kann man machen, Artenschutzmaßnahmen, Biotopschutzmaßnahmen oder auch großes Projekt zum Beispiel Traun-Donau-Auen, Natura 2000-Gebiete, Traun-Donau-Auen, so ziemlich das wertvollste an Naturräumen, das wir im Stadtgebiet haben, nämlich an relativ ursprünglichen. Und das dritte, so dass das dritte Standbein, also Grundlagenforschung, angewandte Naturschutzarbeit, und das dritte ist, das Wissen auch in die Bevölkerung hinauszutragen, und zwar in Form von Veranstaltungen wie dieser heute, oder auch Fortbildungen, oder auch Ausstellungen, oder auch mit unserer Zeitschrift, unser Hauspostille sozusagen, ÖKOL. Und hier habe ich Ihnen dieses Heft hergelegt, bitte bedienen Sie sich. Und zwar ist ein bisschen älteres Heft, aber nicht minder aktuell, vom Jahr 2003. Das Heft 1 2003, das wir herausgegeben haben anlässlich unserer 50-Jahr-Feier, wo wir eine große Ausstellung im Stadtmuseum Nordico gestaltet haben, wo wir das ganze Haus, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auf 3 Etagen, also Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, Stadtbiotope in das Museum hineingebaut haben. Es war eine wunderschön spannende Ausstellung, nämlich dreidimensional begehbar und auch immer wieder mit Lebendtieranteilen dabei. Zum Beispiel ist man vom Erdgeschoss in den ersten Stock in einem Kanalrohr hinaufgegangen. Wollten wir zeigen, aber es lebt im Untergrund der Stadt. Der Erdgeschoss war Untergrund und der Aufgang war ein umgebautes wie ein Kanalrohr, und da ist man begleitet worden von lebenden Ratten. Also war sehr spannend und sehr eindrucksvoll. Ja, leben ja auch in der Stadt. Ne? Das Thema Stadt, ich möchte jetzt heute nicht so sehr auf dieses Thema eingehen. Ich möchte Ihnen ein bisschen das Thema Artenvielfalt anhand des Beispiels Botanischer Garten und vor allem im Zusammenhang mit vielen Beispielen und vielen Dingen, die jetzt sozusagen im Zusammenhang stehen. Ich möchte versuchen, Zusammenhänge zu vermitteln. Das wäre eigentlich mein Anlass oder meine Herangehensweise. Aber vielleicht ein paar Worte zur Biodiversität allgemein. Der Begriff ist ja hinlänglich bekannt, immer wieder taucht er auf, aber man versteht ja eigentlich immer wieder sehr Unterschiedliches auch darunter. Es gibt einen wunderschönen Satz von Frederik Vester, der einer der Pioniere der Ökologiebewegung, kann man sagen. Der hat ja einige sehr gute Bücher herausgebracht. Der hat das geschrieben und das so formuliert: Das einzige System, welches bisher eine vernünftige Garantiezeit des Überlebens aufzuweisen hat, ist das biologische. Diese Lebewelt existiert seit rund 4 Milliarden Jahren, muss man sich vorstellen. Und es lohnt sich sicher, einiges von einer Firma zu lernen, die über so lange Zeit nicht pleite gemacht hat. Ist ja so, nicht? Also offensichtlich ist das Leben auf dem Globus, auf der Erde sozusagen systemimmanent, kann man fast sagen. Das heißt, die Erde, und es gibt ja auch die Theorie, dass die Erde als solches, als Ganzes lebt, sozusagen ein lebender Planet ist, die Gaia-Hypothese, ne, die Urgöttin, die griechische Urgöttin Gaia, die sozusagen das Leben auf der Erde sich selbst sozusagen erhält und das Leben sozusagen in der Erde selbst drinnen steckt. Also das ist sozusagen ein philosophischer Ansatz dabei. Und über diese lange Zeit, Epoche kann man sagen, 4 Milliarden Jahren, ist alles um uns herum irgendwie auch in diesem Zeitkontext mitzudenken. Das heißt, dann bin ich schon bei einem ganz wesentlichen Aspekt der Biodiversität. Alles, was wir sehen, alles, was wir betrachten an Lebenden, aber auch sicher auch im Zusammenhang mit der Geologie, auch mit der Erde, mit der Erdgeschichte, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Es ist nichts isoliert zu sehen. Und insbesondere wir Menschen können uns da nicht isoliert betrachten, weil wir sehr vernetzt und sehr intensiv im Kontext mit der Lebensumwelt, also mit der Umwelt an sich, im Zusammenhang stehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Edward Wilson, auch ein berühmter Ökologe, hat 1992 das so formuliert: Wert, und da geht es um den Artenwert oder um den Wert der Biodiversität. Wert ist ein Bestandteil der Vielfalt. Die biologische Vielfalt ist wertvoll. Nicht mehr und nicht weniger, hat er formuliert. Also jetzt kann man sich die Frage stellen, wozu dieser Wert, also wozu diese Artenvielfalt, braucht man die eigentlich als Menschen? Ist das eigentlich notwendig? Man könnte sich ja die Frage stellen, naja, wir könnten ja das Ganze reduzieren. Ist das nicht so eine Spintisiererei von Ökologen oder von Botanikern, die sich halt dann freuen, wenn sie ein schönes Pflanzerl finden und ein Zoologe, der einen Vogel entdeckt oder den zuhört oder das Verhalten studiert. Man könnte sagen, was brauchen wir? 5 Getreidearten, 2 Hackfruchtarten, 10 Hauptgemüsearten, 10 Hauptarten im Obstbau und dann noch 5 wichtige Grasarten und ca. 10 Beikräuter für das Intensivgrünland, für die Viehwirtschaft, für die Viehzucht, von der wir dann unsere sozusagen fleischliche Nahrung gewinnen. Also Rohstoff Holz, vielleicht 2 Hauptbaumarten und ein paar Nebenbaumarten, die wir vielleicht auch noch nutzen. Also ich spreche jetzt von Mitteleuropa, von unseren Breiten. Und dazu noch vielleicht 100 Pilz- und Algenarten, die für den Abbau der Stoffe in den Kläranlagen verantwortlich sind. Und vielleicht noch 30 bis 40 ergänzende für die Versorgung. Also insgesamt, wenn man das alles insgesamt zusammenzählt, was man an Arten vielleicht der Mensch für das Leben braucht, so wirklich braucht, dann kommen wir vielleicht auf 500 bis 600 Arten, ja, also insgesamt so reduzierend gesprochen. Und das steht jetzt in einem sozusagen Spannungsfeld mit insgesamt, sage und schreibe, weltweit existierenden 1,75 Millionen Arten. Es ist bis jetzt sozusagen der globale Artenpool, der bis jetzt erforscht ist. Und da gehen die Forschungen relativ, die Schätzungen relativ weit auseinander. Da sind die bis aktuell beschriebenen Arten, 1,75 Millionen Arten existieren zurzeit laut Wissenschaft auf der Erde. Die Ansätze, Schätzungen gehen bis hin, dass wahrscheinlich 5 bis 50 Millionen Arten existieren. Also es gibt von einzelnen Ökosystemen überhaupt nur keine Vorstellungen, zum Beispiel von Kleinstlebewesen, die kaum erforscht sind, nicht einmal, oder auch vom Kronendach des Regenwalds. Ja, da hat man erst an der Oberfläche gekratzt und bei jeder Expedition, die dorthin fährt, in abgelegene Weltgegenden, werden immer wieder neue Arten entdeckt. Also nicht nur so kleine wie unzlige, sondern teilweise sehr große, bis hin zu neuen Affenarten. Da hat man vor kurzem wieder mal in Indonesien eine neue Affenart entdeckt. Also es ist unglaublich, was an Leben immer noch vorhanden ist. Oder an Leben vorhanden ist auf der Erde, was immer noch nicht entdeckt oder beschrieben ist. Und da ist jetzt natürlich der Kampf oder der Auftrag sozusagen der Wissenschaft oder der Kampf der Wissenschaft, sozusagen einen Spurt hinzulegen, dass das Aussterben der Arten nicht schneller geht als das Beschreiben, also das wissenschaftliche Untersuchen. Wissenschaftliche Untersuchung ist ja sehr wichtige und wesentliche Grundlagendisziplin, weil man daraus erst Hinweise bekommen kann, wenn die Arten näher bekannt sind und beschrieben sind, wozu sie uns dann irgendwann vielleicht einmal dienen können. Das, viele Arten, von denen man, die man heute vielleicht erst ansatzweise kennt, weiß man ja überhaupt noch nicht, was in denen schlummert an Information, also genetische Information. Allein die oder Inhaltsstoffe, chemische Inhaltsstoffe, die in der Medizin, in der Pharmazie eine Bedeutung haben können. Von denen man ist ja immer wieder erstaunt, was so an Inhaltsstoffen bzw. an chemischen Verbindungen da herausgefunden wird. Das ist ganz faszinierend. Da ist auch nur ganz ein winziger Bruchteil erst bekannt. Ja. Und allein daraus kann man sagen, dass es ein unglaublicher Wert ist, den wir da vor uns haben und den wir uns eigentlich alle miteinander eigentlich gar nicht bewusst sind, dass diesen Wert gibt. Ja. Und dass man wir sehen das zwar, oder wenn wir durch den Wald spazieren gehen oder auf den Berg rauf marschieren und Alpengipfel besteigen, ist man ja ununterbrochen mit Tieren und mit Pflanzen in Kontakt. Ja. Aber macht ja keiner Gedanken, dass das alles einen Wert darstellt. Ja. Also nämlich einen durchaus nicht nur Wert per se, also die Arten an und für sich, die ja einen Wert darstellen, kann man jetzt religiös sehen oder auch biologisch, also je nachdem, wie man es, die Sichtweisen gibt es ja verschiedene, dass diese Arten einen Eigenwert haben, inhärente Werte, das kann man auch dazu sagen, sondern es gibt durchaus auch Gebrauchswerte, also instrumentelle Werte. Also da gibt es eben die Güter, sozusagen die Güter, die wir sozusagen brauchen, die Services, also die Serviceleistungen dieser Arten, die uns einfach uns Menschen dienen, zum Beispiel eben für die Kläranlagen, für die Wasserreinhaltung oder auch die Erhaltung der Stabilität der Böden. Das sind ja auch Lebewesen eigentlich dafür verantwortlich, dass unsere Böden letztendlich funktionsfähig bleiben, von denen wir uns ja alle ernähren letztendlich. Und der Informationswert, also Information, nämlich die genetische Information, die in allen Arten, inklusive uns, drinnen steckt. Also das verloren zu gehen, also dass das Gefahr läuft, dass das verloren geht, ist eigentlich eine Sache, die man, ist eigentlich ein unglaublich bedeutender gesellschaftlicher Auftrag, den da die Menschheit hat. Und da wird man sich eigentlich jetzt erst bewusst, und da gibt es eine Reihe von internationalen Konventionen und internationalen Abkommen, die das zum Ziel haben, nämlich global oder auch lokal oder auch regional Biodiversität zu erhalten. Und einer der wichtigsten, möchte jetzt nicht alle aufzählen, die es da gibt, aber einer der wichtigsten, wo sozusagen das losgetreten wurde, global und weltweit, dass Artenschutz ein Auftrag für die Menschheit ist, der wurde in der ersten großen Umweltkonferenz Rio 1992 eigentlich beschlossen, wo die Vereinten Nationen übereingekommen sind für die Erhaltung der Biodiversität. Diese Konvention heißt Convention on Biological Diversity und ist sozusagen das erste Vertragswerk, internationale Vertragswerk, mittlerweile fast von allen Ländern inklusive Österreich ratifiziert, dass das zum Ziel hat. Und einer dieser Inhalte dieses Vertragswerkes ist auch die nachhaltige Nutzung. Also das Thema Nachhaltigkeit wurde da das erste Mal sozusagen in einem globalen Vertragswerk sozusagen hineinformuliert. Und nachhaltig auch in dem Sinn, dass die Ursprungsländer, wo sich die Biodiversität befindet, nämlich unsere heimische oder die von Brasilien oder die von Indonesien, in diesen Ländern sozusagen gewahrt bleiben soll, um auch den Nutzen, die aus diesen Arten gezogen werden können, also gezogen werden kann, der Nutzen, in diesen Ländern verbleibt. Das nennt man Benefit Sharing. Also das ist sozusagen auch eines der Prinzipien, die in dieser Konvention der biologischen Vielfalt da beschlossen wurde. Washingtoner Artenschutzabkommen wäre zum Beispiel ein weiteres, Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten oder für die EU-Staaten jetzt ganz wichtig, wovon wir in Linz ja auch einen Nutzen davon haben, ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie, die im europäischen Netzwerk von Naturräumen, das Natura 2000-Netzwerk, ihren Niederschlag gefunden hat. Und Linz hat ja, das hat ja auch nicht jede Stadt, dass eine Industriestadt, noch dazu ganz in der allernächsten Nähe der Großindustrie, der Vöst, ein 600 Hektar zusammenhängendes Auwald-Ökosystem hat. Das ist auch, wenn Sie es nicht kennen, bitte fahren Sie da mal runter, Weikalsee da, Witterwasser, also wunderschön, also wahnsinnig artenreich immer noch, also kommen da Orten vor, wo wir als Biologen immer noch staunen, jetzt vor kurzem gerade wieder durch eine andere Form der Bewirtschaftungsweise, die wir dort auf Wiesenflächen umsetzen seit 2 Jahren, kommen da wieder Orten vor, die weg waren, die ausgestorben waren. Also es ist unglaublich, was da auch immer noch für eine Selbstkraft, also für eine Kraft in dieser Natur schlummert. Also das sozusagen, darum bin ich auch da eigentlich immer positiv. Es ist noch nicht zu spät. Es ist alles eigentlich so im Großen und Ganzen oder vieles, nicht alles, aber es ist vieles immer noch vorhanden. Und diese Auseinandersetzung, diese Thematik ist ja das Spannende, was mich als Stadtökologen da immer wieder in Erstaunen versetzt. Stadt als Lebensraum ist alles andere als artenarm. Also wir haben da in der Stadt, gerade in der Stadt, wo es zu einem Zusammentreffen von unterschiedlichsten Nutzungsformen und Nutzungsintensitäten kommt, nämlich auf kleiner Fläche nebeneinander, es kommt zu einer irrsinnigen Artenbereicherung. Also trotzdem der Mensch da so intensiv wirkt. Also das ist das Absurde dabei. Es gibt Bodentypen zum Beispiel, die es nur in der Stadt gibt, auf Schlacke oder auf Schotter. Und dort, genau dort, kommen Spezialisten vor, die es in der übrigen Landschaft oder in der Kulturlandschaft oder draußen in der freien Natur, sagen wir mal so, wie, gar nicht mehr gibt. Oder ja, nicht mehr gibt, weil es die Lebensräume nicht mehr gibt. Das ist, führt mich zu einem Punkt, der ist auch ganz wichtig bei der Betrachtung der Artenvielfalt. Die Arten an sich sind nie isoliert zu betrachten, sondern immer auch im Kontext mit Lebensräumen. Also wenn der Lebensraum für eine Art stimmt, und da gibt es eine Bandbreite von Möglichkeiten, wo eine Art vorkommen kann, dann ist es gut. Und wenn dieser Lebensraum gestört wird, dann verschwinden Arten, die einfach, ja, also Indikatororten, die empfindlich reagieren. Also das gleich einmal eine Aussage, die man als Biologe immer wieder sieht, dass plötzlich Arten verschwinden oder weg sind, weil eben kleinste und vielleicht nicht einmal spürbare Eingriffe bereits passiert sind. Und alle diese Erkenntnisse publizieren wir immer wieder im ÖQL und sind auch Gegenstand einer Linz 09 Wanderung, ein bisschen Werbung mittendrin sozusagen. Es gibt ein Wanderprojekt, das ich gemeinsam mit Künstlern mache, mit Musikern, mit Literaten und einem Zeitgeschichtler, das nennt sich Nach Linz hinaus, wo die Stadt in einer anderen Art und Weise mal erfahren werden kann. Wir haben 3 Routen, eine am Böstlingberg, eine ins Industriegebiet, was wahnsinnig spannend ist, und eine ins Augebiet, Solar City Weikersee. Der nächste Termin ist am 6. Juni, am Samstag, 6. Juni um 14 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Cineplex Kino. Ganz spannende Begegnungen, die man da hat mit Natur in der Stadt, aber auch mit Künstlern, mit Kultur. Sozusagen, wir haben versucht, den Bogen zu schließen, diesen Dreiklang, diesen Nachhaltigkeitsdreiklang, Ökonomie, Ökologie und Mensch oder Kultur. So, das ist eine ganz interessante Sache. Ja, dann möchte ich sozusagen diese Einführung, möchte ich dabei einmal belassen und würde Sie einladen, dass wir einen Rundgang durch den Garten machen und sozusagen möchte einfach vieles von dem, was ich jetzt so in der Theorie von mir gegeben habe, in Zusammenhängen vor Ort machen.
Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie die Fragen gleich. Wundern Sie sich bitte nur nicht, wenn Fritz Schwarz die Fragen eventuell wiederholt. Das liegt einerseits daran, dass er auch eine Ausbildung als Lehrer hat, der lernt in Biologie. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass man es im Mikrofon dann hört, welche Frage gestellt wurde. Also es kann sein, dass
die
Frage
wieder... Ich kann auch zu Ihnen hinlaufen.
Also dass Sie nicht wundern. Bitte die Fragen im Gleichen
unterstellen. Wenn Sie Fragen... Ich meine, Sie können mich dazwischen immer wieder fragen, Sie können mich unterbringen, überhaupt kein Problem damit.
Wie optimistisch sind Sie hinsichtlich der UNO-Resolution und allen möglichen Schutzmaßnahmen in der Praxis?
Naja, wie optimistisch ich bin bezüglich der...
Kann man vorstellen, wenn es darum geht, Rohstoffe auszubauen, ja, dann sind diese Sachen, ein schönes Feigenblatt,
ja,
ziemlich in der Umzug. Und wenn ein Pharmakonzern ein neues Bakterium entdeckt, das satte Gewinne verspricht, dann kommt das vielleicht doch zu
Tragen. Ja, naja, ich meine, es sind die Länder, die sich sozusagen diesen Resolutionen unterworfen haben, auch im Zugzwang. Österreich hat da eine ziemliche Verzögerung. Es gibt da das EU-Ziel der nationale Aktionsplan Countdown 2010, so heißt es, dass bis 2010 die EU-Staaten sich verpflichtet haben, das Artensterben zu stoppen. Das ist natürlich ein hehres Ziel, was man wahrscheinlich nicht erreichen wird können. Aber trotzdem ist es notwendig und Österreich ist da gerade dabei, eine große Artenschutzkampagne jetzt umzusetzen, nämlich aktiv zu werden, um dieses Ziel zumindest ansatzweise zu erreichen. Natürlich gehen immer wieder diese wirtschaftlichen Drucke oder Notwendigkeiten, wenn jetzt irgendwelche Staudämme gebaut werden, wo jetzt da eine Unzahl von Arten verloren gehen oder Regenwälder vernichtet werden aufgrund irgendwelcher Holzeinschlagsinteressen oder Wirtschaftsinteressen oder sonst was. Oder dieser Biodieselwahn, der da jetzt da riesige Gebiete in den Tropen vernichtet, wo wahnsinnig viele Arten sozusagen verloren gehen, ohne dass man sie einmal gesehen haben. Da kann man natürlich in gewisser Weise skeptisch sein. Nicht? Aber es ist trotzdem es ist erkannt worden von der Politik, auch international, dass man da was machen muss, dass uns das nicht egal sein kann. Und allein das gibt irgendwo Hoffnung, also zumindest für mich. Also. Gut. Die Amsel zwitschert uns.
Ist das nicht so, die Evolution bringt die auch wieder neue Tiere?
Ja, ja. Hat es immer gegeben, natürlich. Also es gibt mehrere Aussterbewellen durch bestimmte Einflüsse, zum Beispiel diesen riesen Kometen-Niederschlag, der auch erwiesen ist, dass es gegeben hat, an der Grenze vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit, also Kreide-Terzier, ne? Also Kreide-Terzier, und hat es ein paar solche schwerwiegende Eingriffe gegeben, und wenn es diesen Kometen nicht gegeben hätte, gab es uns vielleicht nicht, weil da waren vielleicht nur die Saurier unterwegs und hätten sie die vielleicht zu intelligenten Lebewesen weiterentwickelt, keine Ahnung, könnte man... Sie überlebt, das ist richtig, und sie wird auch wahrscheinlich uns Menschen überleben, also nehme ich jetzt einmal an, wenn der Mensch... Dass sie zwei Planeten treffen und der eine sagt zum anderen, na, mir, du schaust aber schlecht aus. Sagt der andere, ja, ich weiß eh, aber ich habe Homo sapiens. Der andere sagt, ja, denk dir nichts, das geht vorbei. Also, das Leben wird wahrscheinlich auch ohne uns Menschen und hat lange vor uns existiert und wird auch lange nach uns existieren, keine Frage. Nur der Mensch hat aufgrund seiner sogenannten Intelligenz in der Hand, das zumindest solange es ihn gibt, irgendwie zu steuern. Und zumindest sollten wir uns den Vorwurf nicht gefallen lassen von den späteren sozusagen, dass wir eine unheimliche dafür verantwortlich waren, dass es eine unheimliche Aussterbenswelle zur Zeit gegeben hat, wo der Mensch die Erde beherrscht hat, sagen wir so. Also zumindest wir könnten es kognitiv begreifen. Ja. Dass das auch vor allem, und das habe ich vorhin gesagt, zu unserem Schaden führen kann oder auch führt. Weil eben, was er sieht, das Wasser kaputt wird, die Böden kaputt werden, Informationen verloren gehen, die uns helfen können und so weiter. Ne.
Das bin ich bewusst sehr ketzerisch. Ja. Kann man nicht sagen, es ist eh wurscht, wann dieses oder jenes stirbt, weil es kommt ja etwas Neues nach.
Das ist ketzerisch, weil was anderes nachkommt. Ja, natürlich könnte man so denken. Aber ich glaube nicht, dass das, gut, wenn man sozusagen ein Human-Suizid ein Befürworter ist, dann kann man sagen, okay.
Wieso heißt das notwendigerweise, wenn jetzt diverse Arten aussterben, dass wir Selbstmord begehen?
Weil wir das alles nicht beantworten können, was in diesen Informationen der Biodiversität drinnen steckt. Ja, ja, aber wissen wir es exakt? Ne? Und vor allem wir kennen erst ansatzweise die komplexen Vernetzungen, die in den Ökosystemen drinnen stecken. Die Abhängigkeiten. Also eine Art fällt aus, denkst du, ja gut, das okay, ist sie weg, aber das führt zu einer Massenvermehrung an einem anderen Ort. Das ist sehr einfach gesprochen. Nicht? Wo jetzt plötzlich funktionierendes vernetztes System außer Kontrolle gerät, weil eben manche Orten ausfallen. Und man kann es wirklich teilweise überhaupt nicht sagen, spielen die jetzt eine zentrale Rolle im Ökosystem oder nur eine marginale, das können die Ökologen bis heute nicht beantworten. Also drum die Biodiversität in seiner Gesamtheit, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass das ganze System relativ stabil bleibt. Und es gibt ja Beispiele, wo das in vielen Regionen, zum Beispiel auch in Europa, ne, wo die Wälder aufgrund der klimatischen Verhältnisse sich nicht mehr regenerieren konnten, im mediterranen Raum, wo sie war ja alles mit Wäldern bedeckt, ja, Wälder sind aber abgeholzt worden, durch Schiffbau und durch intensive Nutzung. Was haben wir dort jetzt? Einen Karst, der nie wieder einen ordentlichen Boden tragen kann, praktisch ja, kaum besiedelbar ist für jetzt, also nur mehr für Karstspezialisten, aber davon aus einem reinen Karst kann der Mensch nicht leben. Wir haben in Mitteleuropa zum Glück klimatische Verhältnisse, die den Boden sozusagen, trotzdem der Wald geschlägert oder gerodet wurde, dass der Boden blieben ist. Sonst wäre er auch weggewaschen worden durch das Klima. Wenn es ein Mediterranklima gäbe wie dort, dann hätten wir diese Böden leider nicht mehr. Also, darum sage ich auch immer, die Schaffung oder die Gestaltung einer artenreichen oder einer stabilen Kulturlandschaft. Ich meine, der Mensch ist seit ein paar tausend Jahren aktiv in der Landschaft unterwegs, nicht? Also in Form von Landwirtschaft oder von das ist ja auch eine Kulturleistung, eine extrem hoch zu bewertende Kulturleistung, die der Mensch da vollbracht hat, weil es ihm gelungen ist, die Landschaft stark zu verändern, ja, einerseits, andererseits aber ökologisch stabil zu halten. Und das, also ich sage immer, das ist meiner Meinung nach genauso wichtig und hoch zu bewerten als Leistung des Menschen, wie jetzt der, was weiß ich, Schloss Schönbrunn oder Stephansdom. Ja, es wird jetzt keine klassische Gartenführung sein, das wäre ein anderes Thema, aber schauen wir mal ein Stückchen weiter, gehen wir mal zum Alpengarten, zum Alpinum. Ja, da ist hier diese Linz 09 Ausstellung Growing Union, die würde ich Ihnen auch einmal ins Herz legen, die einmal anzuschauen. Also alle Länder der Europäischen Union sind mit einer Symbolpflanze, Charakterpflanze hier dargestellt. Ist auch ganz spannend in Form einer begehbaren Europakarte. Wir können da durchmarschieren. im Süden sozusagen die Mediterranländer, Malta, die Gliederzypresse oder Erdbeerbaum für Spanien, Olive für Griechenland. Und Österreich hat natürlich das Edelweiß, das einzige Land aus Europa herausragt. Nicht? Bitte mich nicht wörtlich zu nehmen. Also. Ja. Irland der Klee, genau. Ja. Ich ja, bin mit einer Skiklasse gegangen, das eh nicht. Die. Hallo. Ja, alle, die noch weiter was hören wollen, ich setze einfach fort. Der Garten ist jetzt in unterschiedliche Themenbereiche gegliedert, einerseits Lebensräume, andererseits Kontinente, aber ich werde, wie gesagt, nicht auf diese Inhalte jetzt so eingehen können wie bei einer klassischen Gartenführung. Nur so viel, hier haben wir den Senkgarten mit einer wunderschönen Pflanze in der Mitte, die in diesem Teich drinnen wächst, und zwar die Lotusblume. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, dass die Lotusblume aufgrund ihrer Blattstruktur eine große Bedeutung hat, nämlich dadurch, dass sich ein Wissenschaftstechnikzweig, nämlich die Bionik, die Verbindung aus Biologie und Technik, diese Oberflächenstruktur des Lotusblattes abgeschaut hat, um neuartige Oberflächen zu erzeugen, nämlich Lacke. Oder Oberflächenbeschichtungen im Flugzeugbau zum Beispiel, oder bei Fenstern, ja, die werden nicht mehr schmutzig. Ja, weil was macht diese auch eine Anpassung an ihren Lebensraum, die kommt in den Monsungebieten Südostasiens vor. Ne, und diese extremen, starken, stundenlang dauernden, donnernden Regenfälle, die da raufprasseln, würden diese großen Blätter ja massiv zerhäckseln, ja, also die würde nichts mehr überbleiben. Jetzt die Anpassung an diese diesen Lebensform, Typus Monsunregengebiet, ja, Sumpfgebiet, Sumpflebensräume in Monsunregengebieten, Oberflächenstruktur, wo das Wasser sofort abperlt. Also das hat keine Chance, das Blatt wird nicht nass. Ja. Das kann man ausprobieren, wenn man da Wassertropfen rauf gibt, das perlt sofort ab, das Blatt wird nicht nass. Und da gibt es eine Reihe von solchen Beispielen, wo eben der Mensch Nutzen zieht aus sozusagen den Einfällen, unter Anführungszeichen, der Natur, um das für die Technik sozusagen abzuschauen. Bionik nennt man das. Also das ist ein Beispiel. Ne? Das ist ein sehr plakatives und wird auch immer wieder gezeigt, dass das ein ganz wichtiges und anschauliches Beispiel ist. Ne? Da gibt es Bautypen, zum Beispiel das Knochengerüst, mit diesen bogenförmigen Palisaden sozusagen im Knochen drinnen, die jetzt eine unheimliche Haltefunktion unter Minimierung des Materialeinsatzes haben. Ist ja auch eine abgeschaut aus der Natur im Prinzip. Ja, da gäbe es unheimlich viele Beispiele zu erzählen. Aber gehen wir mal zum alten Garten vielleicht. Naja, halbe Stunde.
Das können wir schon mal. Ja. Das sehen wir nicht mehr reden.
Ja. Wir sind im Alpinum. Unser Alpinum im Botanischen Garten ist sehr artenreich. Auch insgesamt hat vielleicht ein paar Daten zum Garten. Der Garten ist 1952 gegründet worden, also eröffnet worden. 57 Jahre alt, 4,2 Hektar groß. Und wir haben ungefähr 10.000 verschiedene Pflanzenarten hier in Kultur. Also doch ein sehr artenreicher Garten, auch international gesehen, sind bei einzelnen Sammlungsteilen, Bestandteilen sogar europäisch ziemlich weit vorn. Also bei den Kakteen zum Beispiel sind wir anstelle an Nummer 3 in Europa, also drittgrößte Kakteensammlung Europas. Auch bei den Orchideen haben wir eine sehr berühmte Sammlung von einzelnen Artengruppen innerhalb der Orchideen, den Frauenschuhorten, da haben wir sehr vieles, was große Gärten nicht haben, beneiden uns viele Gärten. Und auch das Alpinum, also bei den Freilandsammlungsteilen haben wir auch sehr schöne und sehr herzeigenswerte Bereiche, eben zum Beispiel das Alpinum, das wieder gegliedert ist in Alpenpflanzen und dann aus Bergpflanzen aus Nordamerika und aus Asien und so weiter. Aber das Thema Alpenpflanzen jetzt, da wollte ich Ihnen anhand dieser Beispiele, also man merkt es ja schon an der Fuchsform, wie diese Strukturen beschaffen sind, diese Pflanzen. Das ist ja auch nicht zufällig so, diese Polsterform, dieses Zusammenballen in eine Gemeinschaft. Also die meisten Alpenpflanzen wachsen nicht isoliert oder nicht einzeln, so wie jetzt eine Blume im Tiefland, sondern wachsen meistens in Form von Gemeinschaften, also Polstern, um diese spezielle Situation in den Bergland, also gerade diese kurzen Vegetationszeiten, die es ja dort gibt, also die Pflanze muss ja innerhalb kürzester Zeit, der Schnee liegt dort bis in den Mai hinein vielleicht, ja, dann muss sie austreiben, muss sie Blüten bilden, muss sie innerhalb dieser Blütezeit den richtigen Bestäuber anlocken, dann muss die Bestäubung nur funktionieren, das heißt die Blüte muss bestäubt werden, das heißt die Eizelle muss befruchtet werden, Bestäubung und Befruchtung, zuerst die Bestäubung, dann die Befruchtung und dann muss noch zu allem drüber hinaus muss der Same auch noch reif werden und dann vielleicht muss der Same nur vielleicht nur ausfallen bzw. vertragen werden, ja. Und das innerhalb von 3 Monaten. Also eine enorme sozusagen Anpassungsleistung der Evolution bei den Alpenpflanzen jetzt, nur zum Beispiel Alpenpflanzen. Bei den Tieren gibt es dann auch eine Reihe von Dingen zu erzählen, aber Alpenpflanzen nur als Beispiel für diese Anpassungsleistung an Hochgebirge, an hohe also hochliegende Regionen. Was gibt es da? Also eben dieses Zusammenballen, damit da viele von der gleichen Art auf einem Fleck sind, dass das Viech nicht lang suchen muss, sozusagen die Biene oder der Schmetterling. Dann, die meisten haben sehr leuchtende Farben, damit sie auffällig sind. Und viele duften auch nur fantastisch. Ja. Farbe und Duft gemeinsam, dass das eben funktioniert, dass das sozusagen innerhalb kürzester Zeit, ich blieb auf und dann warte ich schon, dass der Bestäuber kommt. Hier unten habe ich lange Zeit, da kann ich oft Zeit lassen, ne. Das ist gar nicht so dramatisch, beziehungsweise sind sowieso da meistens genug Viecher da, die mich bestäuben. Das Blühen einer Pflanze ist ja nichts anderes als, ich möchte mich vermehren. Das heißt, eigentlich ein Sexualakt. Eine Blüte ist nichts anderes als Vermehrung signalisieren wollen. Das heißt, wenn Sie Blumen geschenkt bekommen, Blumenstrauß, werte Damen, dann wissen Sie das nächste Mal, was Sie geschenkt bekommen, nämlich Sexualorgane. Dann können Sie sich das nächste Mal fragen, was will er mir damit sagen? So ungefähr. Natürlich, aber das sage ich nicht. Aber das wisst ihr bitte jetzt selber. Also das wisst ihr selber. Also das überlasse ich dann der eigenen Fantasie, genau. Aber biologisch gesehen ist das nichts anderes. Nicht? Also eine Blüte, eine auffällig gestaltete Blüte wird von einem Insekt oder auch in den Tropen von einem Vogel, Kolibris, nicht? Bestäubt. Ansonsten würde sie nicht auffällig sein. Bräuchte sie auch nicht auffällig sein, war Zavos. Pflanzen, die vom Wind bestäubt werden, haben Sie schon eine windblütige Art, zum Beispiel eine Buche oder eine Eiche oder eine Esche, auffällig blühen gesehen? Brauchen das nicht. Für die Windblütigen ist es notwendig, vor allem ihre männlichen Sexualorgane in den Wind zu hängen. Ich hänge meine Sexualorgane in den Wind, damit der Wind da durchstreichen kann, damit die Pollen, sprich Spermien, dann vertragen werden. Jetzt kann man sich fragen, wie müssen wir Menschen ausschauen, wenn wir windbestäubt sind? Sehr komisch, ne? Die Männer stehen an windexponierten Stellen. Also. Ja, und der Nachteil dieser Strategie ist, dass eine Unmenge oder unglaubliche Menge von diesen Pollen eben erzeugt werden muss, damit die Befruchtung hinhaut. Ja. Aber ich muss dafür nicht auffällig sein und ich muss auch nicht duften. Bringt mir nichts. Braucht es nicht. Wenn ich insektenbestäubt bin, dann reicht eine kleine Menge Pollen. Also Materialeinsparung. Ja. Also das ist auch ein Grund, warum es in unseren Wäldern, in unseren Breiten, in den Tropen ist es anders. Aber in den heimischen Wäldern sind die windbestäubten Arten immer wesentlich stärker vorhanden als die insektenbestäubten, also die Insektenblütigen zum Beispiel, was fällt mir ein, Kirschenbäume zum Beispiel im Wald. Womit könnte das zusammenhängen? In den Tropen ist es anders. In den Tropen sind die Insektenblütigen fast immer in der Mehrzahl, also es gibt ganz wenige windbestäubte tropische Bäume. Aber bei uns, unsere Bäume sind fast alle windbestäubt.
Ja, weil es dort so viel Regen wahrscheinlich.
Nein, das weniger. Der Hauptgrund ist der, dass während der Blütezeit, so im Frühling, eine unglaubliche Anzahl von Insekten vorhanden sein müssten, um die Bestäubung sicherzustellen, die einfach in der Frühlingszeit, am Anfang des Jahres zur Vegetationszeit, einfach noch nicht da sind. Der Wind ist immer da. Also darum war das ein Selektionsvorteil für diese windbestäubten Orten bei uns in unseren Breiten, also in unseren Klimaräumen. Die Insektenblütigen im Hintergrund geblieben sind. Ne? Den Tropen, wie gesagt, ist es anders. Da hat man das ganze Jahr Vegetationszeit. Da muss ich nur schauen, dass ich den richtigen Bestäuber anlocke und so weiter. Ne? Also, aber da sind die Insektenblütigen immer im Vorteil gewesen. Das ist auch ganz interessant. Ne? Ja, wie gesagt, also das wäre so eine Anpassung an diesen Lebensraum Hochgebirge. Die Pflanzen wachsen da jetzt auch so, wie wenn sie im Hochgebirge wachsen würden, weil das natürlich genetisch verankert ist, dass die Pflanze so wächst. Die kann jetzt nicht einen hohen Stängel bilden, nur weil sie jetzt da unten auf knapp 400 Meter wächst, oder nicht einmal. Ne? Nein, nicht einmal. Also, wie viel haben Linz? 260 oder so? Ne? Ja, also, ja, genau. Gut, dann wenn wir ein bisschen weiter schauen. Wir können noch ins Glas auch noch reinschauen, wenn es fällt.
Klar, sicher interessant. Die Laubarten. Die gefallen mir, die Laubarten.
Ja, ja.
Die
werden so viel deswegen, aber ja, genau. Ja, da ist eine Art, die jetzt leider schon. Die ist leider schon verblüht, aber das Thema Blütenbiologie ist ja auch ganz was Faszinierendes, weil es da irrsinnig tolle und spannende Anpassungen gibt. Das ist ein Aronstab, der in mittleren Asien vorkommt. Und Aronstabgewächse haben eine ganz spannende Blütenbiologie. Die machen immer ein Hüllblatt, das nennt man Spata, das ist ein Hüllblatt, ja, das schaut so, das ist das Hüllblatt da, ja. Ja, genau. Und in der Mitte ist immer ein Kolben. Ich mache das jetzt einmal auf. In der Mitte ist ein Kolben. Ja. Und die eigentlichen Blüten sind da drinnen. Verborgen in dieser Röhre. Ja. Die hat oben, also dieses Hüllblatt macht oben eine Öffnung. Die ist unten geschlossen, wo der Blütenbereich ist. Da ist das geschlossen und innen drinnen sind die Blüten, die relativ klein sind. Also das große Hüllblatt ist eigentlich kein Blütenblatt, sondern nur ein Hüllblatt. Und die Insekten, das wird von Insekten bestäubt und die stinkt intensiv nach Aas. Jetzt fragt man sich, wozu stinkt die nach Aas? Na, natürlich lockt sie Aasfliegen an, ne, klarerweise. Die Aasfliegen, super, verrottendes Fleisch, fliegen dahin, lecker, lecker. Und was wollen sie? Sie wollen hier ihre Eier ablegen für die eigene Brut. Ne. Legen das auch brav ab, aber die Ausschlüpfer aus den Eiern ausschlüpfenden Larven, die werden kaputt, die befinden da nichts. Nur blöde Mama hat mich da wo reingesetzt, wo ich nichts zum Schnabulieren habe, also jetzt muss ich leider wieder sterben. Pech gehabt. Aber die Blüte wird bestäubt. Genau, die Blüte wird natürlich bestäubt, ist sozusagen eine Täuschung. Da gibt es eine hochinteressante Beispiel auch, da gibt es sogar Sexualtäuschblumen. Die Ragwurzorten, also die Orchidee, ganz eine spezielle Orchideengruppe, die ahmen die Weibchen von Bienen nach. Sogar mit der Form des Aussehens und auch mit dem Sexualduftstoff. Ja. Die liebestollen, geilen Männchen flattern dorthin, versuchen das Weibchen zu begatten. Da gibt es aber nichts zu begatten, sondern die Blume wird bestäubt. Nicht? Klarerweise. Nicht? Aber die Männchen, blöd wie es sind, fallen immer wieder auf diesen Trick ein. So ist es halt in der Evolution. Nicht? Aber die Pflanze hat diesen Vorteil, sozusagen der Bestäubung, also dass eben das so funktioniert. Ja?
Wie kommt es, dass es sich überhaupt so entwickeln kann? Ich meine, die Pflanze sieht ja nicht, da gehe ich davon aus, dass sie eine Intelligenz hat, dass sie irgendwie sich dann plötzlich,
ja,
als wenn ich mich jetzt so darstelle, dann...
Wie kommt es, dass sich Pflanzen so entwickeln können, weil sie nicht intelligent sind? Ja, das ist eine spannende Frage, wo sich viele Wissenschaftler und auch Philosophen den Kopf zerbrechen. Man geht immer von Koevolution aus. Das heißt, die Pflanze hatte offensichtlich einen Vorteil in der Evolution, weil sie diese Nische Aasbestäubung sozusagen ausgenutzt hat. Das hat sie irgendwann einmal draufgekommen, hoppla, das funktioniert. Nicht? Ich muss jetzt so riechen, damit ich von Aasfliegen angezogen werde und damit die Bestäubung funktioniert. Ja? Es ist ein intensives Koevolution, anders kann man es nicht nennen. Ja? Also dass das miteinander funktioniert. Wie genau diese Abläufe in der Evolution passiert sind, da tappen wir im Dunkeln. Also das ist unerforscht. Also, bitte.
Ja, bei den Feuerkohlen, bei den Gesämen, die auch da im weitesten,
ja, ja, genau.
Die können das Geschlecht wechseln. Die können ja einmal männlich und einmal
weiblich. Ja, ja, genau. Das, genau, wie das
ist. Und bei der Bestäubung gibt es dann bei den Mandeln unten ein kleines Loch. Weil das sinnlos wäre, ne? Denn die Stäuben, die können dann die Fliegen wieder hinaus und die Weibchen sind aber
schlecht. Ja, genau. Also das ist absolut spannend. Blütenbiologie ist eines der spannendsten Bereiche, Teilwissenschaft in der Botanik oder in der Biologie. Da gibt es ganz spannende Sachen. Arisema, weil Sie es gesagt haben, die ahmen ja diesen Kolben, der da rausschaut, ahmen einen Pilz nach. Also der schaut aus wie ein Pilz und der riecht bitte auch so wie ein Pilz. Ist aber nichts anderes wie eine Blüte, also ein Blütenteil. Versucht Pilzfliegen anzulocken, um die Bestäubung sicherzustellen. Also das ist absolut spannend. Okay, also die Zeit verläuft wie im Flug. 20 Uhr.
Bis 9 Uhr.
Ja, ja, also ich hab kein Problem. Also finster wird es halt irgendwann einmal. Ja, ja. Ja, ja.
Ich bin gespannt, wie man da bei so einem Wetter dann im Bett drinnen ist mit der Lichtverschmutzung der Stadt liegt.
Ja, 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 mit dem Ding.
Aber ich glaube, dass wir nicht schlechter da sind als der Freienberg.
Ja. Ja, bei diesem Baum muss ich stehen bleiben. Einer der schönsten Bäume, die wir im Botanischen Garten haben. Ein vierstämmiger, wunderschön gewachsener Maroni-Baum, Edelkastanie, der auch kleine Maronis macht. Wurde ja eingeführt angeblich von den Römern. Also gehört nicht zur angestammten heimischen Flora. Aber gehört sozusagen seit einigen tausenden Jahren immer wieder auch also hier zu finden. Führt mich zu einem Thema, wo jetzt der Mensch natürlich auch stark mit einwirkt in die Biodiversität, wenn man so will, oder die Artenzusammensetzung eines Gebietes, weil der Mensch natürlich immer aufgrund seiner Bedürfnisse und seiner Lebensumwelten oder Lebensformen, die er sich selbst auch geschaffen hat, Pflanzen mitgeführt hat. Teilweise bewusst, weil er halt hier eine Stärkefrucht genutzt hat, wie die Maronis oder andere Früchte, die er da mit sich mitgenommen hat oder eingeführt hat, teilweise auch unbewusst. Ja. Also es gibt ja diese Archäophyten, nennt man es, also die sozusagen lange Zeit schon mit dem Menschen mit sozusagen gewandert sind oder immer mit dem Menschen mitwachsen. Zum Beispiel Dorfunkräuter, also der gute Heinrich zum Beispiel, ist also eine fast ausgestorbene Unkraut, unter Anführungszeichen Unkrautart, die früher sogar ein wohlschmeckendes Gemüse abgegeben hat. Also da hat man einen Spinat machen können oder einen Strudel aus dem guten Heinrich. Das ist eine Kenopodiaceae, also ein Gänsefußgewächs, danke, deutsche Namen sind öfter nicht geläufig. Oder Ackerwildkräuter, die Kornblume zum Beispiel, oder der Klatschmohn, ne, die hat der Mensch nie bewusst sozusagen angesaat, sind aber immer mit dem Menschen mitgewandert. Und die Neophyten, also die auch ohne menschliches Zutun eingeführt wurden, oder beziehungsweise gibt sogar Beispiele, wo der Mensch durchaus auch bewusst, die nach 1492, nach der Entdeckung Amerikas, sozusagen europäischen Boden betreten haben, das nennt man dann Neophyten, und da gibt es ein paar Beispiele von eher so unliebsamen Arten, da gehen wir jetzt nachher gleich zu einer hin, die jetzt auch Probleme verursachen können, weil sie eben sich so stark vermehren und ausbreiten, dass man es kaum bekämpfen kann oder in Zaum halten kann. Das ist oft gar nicht so leicht. Also das unbewusste Mitführen, Mitschleppen von Arten, die sich dann ausbreiten und sozusagen ihr Eigenleben dann führen, weil es die Bedingungen halt momentan gerade so optimal sind für diese Arten. Also. Ja, tragt Früchte. Also er hat kleine Maronis, aber zahlt sich nicht aus, die zu sammeln, weil sie relativ klein sind. Also, ja. Ja, momentan gerade noch Rhododendron in Blüte. So, die blüht gerade. Sehr schön. Na, kommt erst, ja. So, aus diesem Moorteich, also wir haben ja Lebensräume auch nachgebildet, auch heimische Lebensräume im Botanischen Garten, um zu zeigen, was gibt es denn bei uns in der heimischen Natur, also nicht nur Exoten von weit her, sondern was haben wir hier sozusagen vor der Haustür. Und da habe ich einen, so, der fast ausschaut wie ein Exot, auch einen Beinamen hat, einen deutschen Beinamen von einer eher exotischen Pflanze, Krebsschere oder auch Wasseraloe, weil sie so aloenähnliche Blätter hat. Und wenn sie den Blattrand berühren, fahren sie da mal den Blattrand, dann können sie sich aufschneiden richtig. Also extrem Nadel oder fast Schneid, ganz extrem scharfe Blattränder. Wie gesagt, die Krebsschere, wunderschön in Blüte gerade, und das ist eine der Arten, die hochgradig und ganz extrem vom Aussterben bedroht ist. Also es gibt österreichweit, die steht österreichweit auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten auf der Stufe 1. Das heißt, ganz stark vom Aussterben bedroht. In Linz haben wir zwei Standorte in der Au, wo sie noch wild vorkommt. Also Autümpeln braucht extrem saubere Gewässer, und sobald da irgendwas nicht Passendes hineinfließt, also oder durch Düngung zum Beispiel, verschwindet sie. Also das ist eine dieser Indikatororten, die sofort ausfällt, wenn sozusagen der Lebensraum nicht mehr passt. Also das Seltenwerden zu einer Art zum Beispiel deutet darauf hin, dass irgendwas in Unordnung gerät. Das wäre so eine Indikatorart sozusagen.
Sie haben ja jetzt da die Wurzeln aus.
Nein, habe ich nicht. Die schwebt jetzt nur im Wasser. Die schmeiße ich da einfach wieder hinein. Und die wächst dann ganz normal weiter. Die schwebt mit ihren Wurzeln im Wasser. Die lässt sie in den Wasserkörper hineinhängen. Die Rosette, zur Blütezeit schwimmt die Rosette auf der Wasseroberfläche. Und wenn sie dann verblüht ist, beziehungsweise am Ende der Vegetationsperiode, sinkt sie wieder ab und die Rosette stirbt ab und macht dann eine Überwinterungsknospe, eine Knolle, die ausschaut wie ein kleiner Kartoffel, und der überwintert dann im Teichschlamm. Und so kann sie wieder, diese Knospe treibt dann nächstes Jahr wieder aus und macht wieder diese Rosette. Wie vermehrt sie die? Ganz normal durch Samen. Also die blüht jetzt durch Samen. Ja, ja. Die Samen werden dann ins Wasser abgegeben und werden da durch Strömung oder so, durch Wasservögel auch verbreitet. Das ist häufig bei Wasserpflanzen, fragt man sich oft, wie kommen Wasserpflanzen von einem Tümpel zum anderen. Das wird oft durch Wasservögel verbreitet, die heften sich dann ans Gefieder an und so weiter. Moore, also wir stehen ja hier hinten, da hinter Ihnen ist ein Wiesenmoor nachgebildet, natürlich nicht typischerweise hier immer vorhanden gewesen, sondern nachgebildet. Aber Moore sind ja auch ganz extrem spezialisierte Lebensräume, weil hier auch Bodenbedingungen existieren, die man nur in eben Torf in ganz speziellen Gebieten findet, nämlich Torf, wo jetzt da unter Sauerstoffabschluss pflanzliches Material einem Vertorfungsprozess sozusagen ausgesetzt ist. Vertorf ist die erste Stufe dann zur Inkohlung, also die sozusagen Bildung von Kohle dann letztendlich, oder Braunkohle, Steinkohle dann draus geworden ist später. Aber die erste Stufe ist der Torf, also wo rein pflanzliches Material oder Pflanzen ohne Beimengung von geologischem Untergrund, also wie es im Boden normal wäre, aber der reine pflanzliche Horizont, der unter Sauerstoffabschluss im nassen Milieu sozusagen sich ablagert und dann langsam immer höher wächst und nur von Spezialisten besiedelt werden kann oder können, weil dort meistens ganz sehr saure Bedingungen herrschen und extrem nährstoffarme Bedingungen. Also das ist nur in Mooren der Fall. Drum Moore, und es geht auch die Theorie, beziehungsweise ist auch in der Praxis, glaube ich, auch bewiesen, dass Moore, wenn sie einmal gestört sind, aufgrund des, die sind zu einer Klima, in Klimaperioden entstanden, wo es wesentlich mehr Niederschläge gegeben hat, als es heute der Fall ist. Und wenn ein Moor einmal zerstört wird oder wurde, dann kann es sie aufgrund der jetzigen Klimabedingungen kaum mehr sich wieder so weit regenerieren, dass es ein ursprüngliches Hochmoor zum Beispiel wieder wird. Das ist das Problem bei diesen Lebensräumen, sobald sie einmal gestört wurden, sie kaum mehr restituierbar oder wieder schaffbar sind. Also darum ist das ganz, ganz schlimm, wenn Hochmoore, intakte Hochmoore gestört oder zerstört werden. Alles klar? Da darf er schon wuchern, das ist kein Problem. Und sonst wird er halt zurück gedrängt. So, da gehe ich jetzt nicht, das würde zu weit führen. Ah, da haben wir. Ah ja, da haben wir noch.
Da blieben
ein paar, ja. Trüas ist ja. Ja, genau. Na, Sündermanni. Ja, ich gehe ein bisschen rauf.
Trüaszeit,
genau. Wie heißt die auf Deutsch jetzt? Silberwurz, genau. Botanikerin, sind Sie Botanikerin? Sie kennen sich gut aus. Nein? Ja, bitte nachrücken. Ja, genau. Ja, lauter Spezialisten da, Wahnsinn. ich habe da jetzt beim Heraufgehen zufällig eine glückliche Entdeckung sozusagen gemacht, weil hier eine noch in Blüte vorhanden ist und auch bereits im Fruchtstand, der Silberwurz. Dryas ist eine Leitpflanze einer Epoche, die sogar einer erdgeschichtlichen Epoche, die sogar Dryaszeit heißt, war in der, also eine während der Eiszeit, glaube ich, also Späteiszeit, genau, die heißt Dryas, ist eine Leitpflanze dieser Epoche. Gibt es auch Funde auch von, also ja, und die hat, was man hier sehr schön sieht, ist der Same, der reife Same, der eine Verlängerung hat. Also der Same ist hier unten, diese braunen kleinen Samen, und die hat eine lange haarähnliche Verbreitung oder Verlängerung, und die dient natürlich dazu, vom Wind verbreitet zu werden, klarerweise. Und die Pflanze versucht natürlich immer, ihre Kinder möglichst weit weg von sich zu schicken, in die Welt hinaus, und da gibt es auch verschiedenste Strategien, wie das funktioniert. Eine Windverbreitung haben wir hier. Eine Frucht dient nicht zu nichts anderem als, ich möchte gefressen werden. Also ein Apfel dient dazu, gefuttert zu werden, oder sozusagen, weil im Inneren des Apfels der Apfelkern ausgespuckt wird oder durch den Verdauungstrakt durchmarschiert, je nachdem, wer er frisst. Ne? Manche Pflanzen brauchen sogar diesen Durchmarsch durch den Verdauungstrakt, weil sonst könnte sie nicht keimen. Das wäre nicht möglich, dass sie also einfach so runterfällt, und wäre eine Keimhemmung, und erst durch das Durchmarschieren durch den Darmtrakt wird eine Schicht angeätzt von den Verdauungsenzymen, die es erst ermöglicht, dass der Same keimen kann. Also die Verbreitungsbiologie spielt dann auch eine wichtige Rolle, wie jetzt Arten sich sozusagen vermehren, durchsetzen können, und dann natürlich auch immer im Zusammenhang mit der Konkurrenz. Also Konkurrenzverhältnisse, sowohl zwischenartliche als auch innerartliche. Also jede Pflanze tritt ja, die kann ja nicht flüchten vom Standort, also die ist ja hier sozusagen gefangen mit ihren Wurzeln und verwurzelt, genau, im Sinne des Wortes, und muss sozusagen sich entweder durchsetzen oder sich anpassen an diese Bedingungen, die am Standort herrschen. Und da gibt es den Kampf um die Nährstoffe, dann gibt es den Kampf ums Wasser, dann gibt es den Kampf ums Licht. Das sind die drei Hauptfaktoren, die am Standort dort auf die Pflanze einwirken. Und da treten die Pflanzen natürlich miteinander, untereinander in einen Kampf sozusagen, und das kann natürlich dazu führen, dass manche Pflanzen auch wieder verdrängt werden vom Standort. Eine Sukzession nennt man das. Also die sukzessive Entwicklung, das ist ja immer nur ein Ausschnitt einer Vegetationsgeschichte, die wir sozusagen vor Augen haben. Wenn wir in einem Wald stehen, vor allem ein natürlicher Wald, also alles, was bewirtschaftet ist, ist natürlich eine Ausnahme, aber natürliche Vegetationsgesellschaften, Moore oder Naturwälder, sind ja sozusagen ist immer nur ein Ausschnitt aus einer Geschichte und so ein Vektor, der von der Vergangenheit in die Zukunft führt, und sich, wo man nicht sagen kann, wohin sich das jetzt entwickelt, weil man nicht weiß, wie sich das Klima zum Beispiel entwickelt. Also es ist auch eine starke Klima, eine Frage des Klimas, wie die Wasserverhältnisse, die Niederschlagsverhältnisse, die Frostverhältnisse, die Temperaturverhältnisse und so weiter sich entwickeln werden. Und das ist auch so gerade in den Zeiten der Klimaänderung auch eine große Frage. Ja, macht man da große Konkurrenz da oben? Der Anselhahn, das Vogelgezwitscher ist ja auch nichts anderes als der Anselhahn verteidigt hier sein Revier, weil er sein Weibchen, das sitzt da irgendwo versteckt am Nest, oder jetzt sind die Jungen schon vorhanden, die müssen gefüttert werden, und ist auch nichts als sozusagen der Anselhahn signalisiert, ich bin hier das dominante Männchen. Vogelgezwitscher hat auch was mit Sexualität zu tun. Also ist nichts anderes. Ne? Also, ja, naja, wenn er wirbt, werben tut jetzt da, unsere Vogelarten jetzt, das ist eigentlich immer Reviergesang. zum Revier abgrenzen. Werben tut er eigentlich durchs Auftreten, durchs starke Gehabe, Gebrotze. Also, dann andere Vögel, also aber eher bei uns in unseren Breiten, die unsere Vogelarten eigentlich nicht so. Also das ist eigentlich nicht. Aber es gibt unterschiedliche Rufe oder unterschiedliche Lautäußerungen bei Vögeln. Es gibt den Ruf, es gibt den Warnruf und so weiter. Also, aber das ist jetzt ein klassischer Reviergesang, der da oben thront immer so an einer sichtbaren Stelle. So da, ich möchte gesehen werden und gehört werden. Und ja?
Komplizierte Vermehrungsstrategien Vorteile. Für mich als botanischen Laien ist es am einfachsten, wenn der Wind den Samen verbläst. Und wenn ich darauf warten muss, dass mich ein Tier frisst und das durch den Verdauungstrakt geht,
offensichtlich hatte es Vorteile, weil sonst hätte es sich nicht entwickelt. Ja, das ist eine Strategie, die sozusagen auch immer zu einem Vorteil führt. Und dadurch, dass ja, gerade Tierarten, in Gegenden, wo es keine Tierarten gibt, brauche ich keine Früchte bilden, die gefressen werden. So was, nicht? Brauche ich nicht. Wo es nur einen Wind gibt, aber das gibt es ja kaum. Es gibt immer Tierarten. Und die Tiere haben sich immer im engen Zusammenhang mit Pflanzen sozusagen entwickelt, koevoluiert, kann man sagen. Ja. Und das sind die Fruchtfresser oder die Pflanzenfresser, spielen auch immer eine große Rolle oder haben immer eine Rolle gespielt. Also die Anpassung an den jeweiligen, die jeweilige Tierart, die meine Samen frisst oder meine Früchte frisst, damit ich sozusagen mich vermehren kann, war immer auch ein Startvorteil, vielleicht sogar der ursprünglichere, sozusagen evolutionäre Vorteil als der Windblütige. Naja, kann man nicht sagen, weil die Sporenpflanzen waren eigentlich fast immer windbestäubt, also oder Wind. Sie sagen, vom Wind verfrachtet. Aber da gibt es auch interessante Ansätze oder andere interessante Beispiele von Pflanzenfamilien, die im Laufe der Entwicklung ihre Strategie geändert haben. Zum Beispiel Wolfsmilchgewächse, also die ursprüngliche Form sozusagen des Blühens war die Insektenblütigkeit. Also die Magnolienblüte zum Beispiel ist eine relativ ursprüngliche Form einer Blüte, also evolutionär relativ primitiv unter Anführungszeichen. Und einige Familien oder Pflanzenfamilien haben sich dann überlegt, na, das mit Insekten macht mir jetzt keinen Spaß mehr, probiere es mit dem Wind. Jetzt habe ich meine Blütenblätter sozusagen da reingeschmissen und habe mich windblütig gemacht, ja, sekundär windblütig. Und dann bin ich vom Wind bestäubt worden. Und dann haben sie sich aber wieder gedacht, das ist eine Rückentwicklung. Jetzt habe ich es mit dem Wind probiert. Es war doch mit den Insekten spannender. Es war irgendwie klasse, wenn ich angeschlagen werde und von einem Zeug bestäubt werde. Hat mir besser gefallen. Aber Teufel noch einmal, jetzt habe ich keine Blütenblätter mehr. So was Dummes. Das ist ein Prinzip in der Evolution, wenn einmal ein Organ durch die Evolution weg evoluiert wurde. Das heißt, verschwunden ist, kann es nicht nur einmal erzeugt werden. Ja? Blütenblätter waren in einer Phase der Evolution einfach einmal da und diese Phase kommt nicht wieder. Das ist warum das so ist, keine Ahnung, das bin kein Evolutionsbiologe, könnte vielleicht jemand anderer besser erklären, aber das ist ja so. Ja? Diejenigen, die sich jetzt tertiär sozusagen zur Insektenblütigkeit wieder zurückentwickelt haben, haben sie was anderes überlegen müssen, wieder die Anlockung sicherzustellen. Und zwar in Form von Bildung von Hochblättern. Die Wolfsmilchgewächse sind keine echten Blütenblätter, sondern das sind Hochblätter, die sozusagen die Schaufunktion wieder erhalten haben. Oder, ganz anschauliches Beispiel, haben wir da im Botanischen Garten stehen, leider blüht er jetzt nicht mehr, darum brauchen wir jetzt nicht hingehen, der Taschentuchbaum, Davidia, ne, das ist ein großer Baum, der, wenn er blüht, ganz leuchtend weiße Laubblätter herunterhängen lässt. Die schauen aus wie Taschentücher, die aufgehängt sind. Ne? Das sind nichts anderes wie umgefärbte Laubblätter. Und die Blüten sind ganz winzig klein, die sogar noch sehr lange Staubgefäße, Staubblätter haben. Also ursprünglich kann man noch ahnen, dass das einmal windbestäubt war, ja, diese Blüte. Aber jetzt hat er sie insektenblütig wieder gemacht und die hat eben die Laubblätter umgefärbt in weiße weil sie so plätschern, die runterhängen. Also wenn sie auch unten hängen, dann, wenn er verblüht ist, liegen die am Boden und man glaubt, das sind lauter angeschneidete Taschentücher, die da umeinander liegen. Schaut sehr witzig aus.
Sie haben jetzt den Rätsel gelöst. Vor ein paar Wochen haben wir einen Spaziergang in der Aufmacht,
ja,
und schauen unter einem Baum, sag einmal, weiße Plätschen liegen.
Ja.
Das sind keine Blüten.
Ja. Da steht sicher eine oben, ja, genau, ja.
Sagen keine Blüten,
ja.
Wo kommt das her?
Genau,
das
ja.
Und dann zwischen dem Grün war noch das eine oder andere weiße.
Ja, genau. Das ist sowas. Das sind keine echten Blütenblätter, sondern sind Laubblätter. Sie wollten nur was sagen? Ja, Weihnachtsstern ist auch ein Wolfsmilchgewächs. Also diese wunderschönen Rot. Knallroten Hochblätter des Weihnachtssterns. Die eigentlichen Blüten, schauen Sie sich einmal genau an, sind winzig klein und sind relativ unscheinbar. Nur das Hochblatt, dieses rote Hochblatt, macht die Schaufunktion, dass das sozusagen auffällig ist. Das ist ein sehr komplizierter Blütenaufbau bei dir. Bougainvillea gehört auch dazu, genau. Das sind Hochblätter, wobei die Bougainvillea nur kleine Blüten macht. Also die macht schon eigentliche Blüten, aber da ist wieder ein bisschen eine andere Strategie. Die eigentliche Blüte ist sehr klein und sie muss zusätzlich noch sich sozusagen in Szene werfen oder einen Schaugarn bilden, und das sind dann wieder Hochblätter, die sozusagen das wieder erreichen. Bei der Bougainvillea sind es Hochblätter, die zusätzlich noch Schauwirkung haben.
Da muss es also ein gewisses Konkurrenzverhalten geben, denke ich, zwischen dem schönen Blüht.
Ja, durchaus. Ja. Genau. Ja. Das,
wer am besten duftet,
hat den besten Startvorteil. Und genau, die evolutionär jüngste Pflanzenfamilie, die gleichzeitig auch die artenreichste ist, nämlich die Orchideen. Es gibt 30.000 beschriebene Orchideenarten, eine unglaubliche Vielfalt. Die haben sozusagen die ersten Nischen besetzt. Die haben alles ausprobiert oder probieren heute noch alles aus. Das ist ja mitten in der Evolution, da kann man sozusagen zuschauen beim Artbildungsprozess. Also das ist unglaublich spannend, wo sich da spielt. Darum ist diese Familie der Orchideen, Orchideengewächse unglaublich orten- und facettenreich. Also total spannend. Also gibt es ja Bastardisierungen innerhalb der Orten, also die und so weiter. Also. Ja? Ja, Genmanipulation ist natürlich eine ziemlich problematische Sache, weil der Mensch da wirklich in das Genom, ich schätze es sehr kritisch ein, eigentlich. Also, ich meine, das war die Frau Professor Popp, die auch im Kepler-Salon einmal Vortrag gehalten hat, eher Befürworterin der Gentechnologie. Ich bin eher sehr skeptisch, weil es nicht absehbar ist, wie sich diese Fremdgene im Ökosystem verhalten. Und da kann es zu Auskreuzungen kommen, die dann ein Eigenleben plötzlich dann führen im Ökosystem. Ich meine, das Essen und das Zu-sich-Nehmen jetzt das von gentechnisch veränderten Mais oder was weiß ich, Sojabohnen, das ist kein Problem. Wir nehmen tagtäglich Gene zu uns, die wir verdauen, und das ist nicht das Thema. Das Thema ist, oder das Problem, was ich darin sehe, ist, dass ich Gene, die praktisch völlig aus einer anderen Sphäre kommen, nämlich zum Beispiel Bakterien, die in einen Mais hineingezüchtet werden, sozusagen um den Maiszünsler zu bekämpfen, nicht? Gleichzeitig aber andere Insekten dann auch bekämpft werden oder unbewusst, das noch dazu vielleicht dann auskreuzen kann in andere Arten, wo man es gar nicht hineinhaben will. Beispiel beim Raps gibt es solche Beispiele, wo es eng verwandte heimische Pflanzen zum Raps gibt bei uns. Ne? Das kann dann zu Problemen führen, das meiner Meinung nach nicht richtig, auch wissenschaftlich noch nicht richtig klar ist. Und bitte? Ja, die Natur wird es schon richten, aber es kann zu Problemen führen, die man vielleicht schwer oder kaum in den Griff haben. Also das sind die Risiken dabei. Nicht? Aber Risikoabschätzung ist eh.
kann man schon dreimal
abbeißen. Ja, ja. Gut, das sind gezüchtet, das sind Züchtungen, wo jetzt der Mensch natürlich jetzt, der hat immer in Form von geschickten Kreuzungen, hat der Mensch immer versucht, bessere Erträge oder größere Früchte oder süßere Früchte oder also bessere Erträge zu schaffen. Das hat er immer gemacht. Er hat aber, das war immer eine menschliche oder eine auch kulturelle sozusagen Beschäftigung mit den Arten, mit denen er sich umgeben hat oder von denen er gelebt hat. Nicht? Das Kreuzen, sagen, um bestimmte Merkmale herauszuzüchten und zu verbessern. Ja. Da werden aber keine Fremdgene eingeschleust. Das ist der Unterschied dabei. Ne? Von der eigentlichen Gentechnologie, wo jetzt Genabschnitte oder genetische Abschnitte von völlig anderen Organismen in eine Pflanze oder ein Tier hineingeschleust werden ins Genom, ne? Was dann drinnen steckt. Genau, die Unkrautspritzmittelresistent werden und so weiter. Also. Aber ich wollte jetzt noch eine Pflanze, es wird schon langsam ein bisschen duster, darum müssen wir jetzt eh schauen, der Rundgang führt jetzt gar nicht so weit. Ja, da steht sie eh schon. Von der haben Sie wahrscheinlich schon gehört oder schon gelesen oder vielleicht selbst schon einmal unliebsame Bekanntschaft gemacht. Ja. Der Riesenbärenklau. Ich habe vorhin da drüben erwähnt, dass es im Gefolge durch menschliche Ansiedlung immer auch zu problematischen Erscheinungen kommen kann. Nämlich dann, wenn sich Arten sozusagen selbsttätig dann vermehren, ohne menschliches Zutun. Und in manchen Regionen ist der Riesenbärenklau, der wieder bis zu 2,5 Meter hoch, wenn er ausgewachsen ist, also da, den da klangst du nicht mehr, und der in Massenbeständen vorkommen kann, vor allem dann ein Problem ist, wenn man ihm zu nahe kommt oder hinein kommt, dann es unheimliche Hautverbrennungen verursachen kann oder enorme allergische Reaktionen hervorrufen kann. Also verursacht ziemliche Hautprobleme. Also vor dem kann man eigentlich nur warnen. Und ich habe auch Auftrag gegeben bei meinen Gärtnern, diese Pflanze darf zwar hier stehen, aber sie darf nicht zur Samenreife gelangen. Also dass sie die nicht durch Samen dann vermehrt und überall dann austreibt und dann haben wir es kaum mehr in den Griff zu kriegen, wenn es überall ist. Also es macht unheimlich viel Samen und verursacht eben große Probleme. Also
blüht dann schön, oder?
Blüht schön, ja, ja, diese großen, also wie ein Bärentatze, ja, also ein Bärenklau. Überdimensionaler Bärenklau, wunderschöne Pflanzen. Nicht? Aber ist keine heimische Pflanze, also ist fremdländisch. Auch wie jetzt das drüsige Springkraut zum Beispiel oder Goldrute, genau. Nein, eben nicht, der hat bei uns keine Feinde, weil sie nicht eingenischt ist in unser Ökosystem, wird kaum von irgendwas gefressen, darum vermehrt er sich ja so stark, weil es so dominant wird mit der Zeit. Nicht? Also das kann eben diese wirklichen Probleme dann verursachen. Nicht? Also Arten, die jetzt sagen, in eine andere Region, und auch Tierarten gibt es genug Beispiele, die in eine andere Region hineinkommen, einen anderen Kontinent zum Beispiel, dort einfach nicht eingepasst sind in das Ökosystem, also in das vernetzte System, sagen, dann ein Eigenleben führen, plötzlich. Ne? Das, ja, der kommt aus dem asiatischen Raum und ist dort wahrscheinlich so eine Waldpflanze, die dort einfach vorkommt. Also dort ist dort in diesen Wäldern eine Pflanze von vielen. Nicht? Also weiter nicht sonderlich spektakulär wahrscheinlich. Nicht? Ja, der Lebensraum Wiese ist vielleicht auch noch interessant, aber dann werden wir eh schon langsam aufhören. Lebensraum Wiese ist ein vom Menschen gemachter Lebensraum. Also ohne Mensch, ohne menschliche Bewirtschaftung würde es diesen Lebensraum auch nicht geben. Da haben sie Pflanzen durchgesetzt, also durch diesen regelmäßigen Eingriff der Maat, durch die Sense oder den Traktor, ne, haben sie da Pflanzen durchgesetzt, die mit diesem drastischen Eingriff leben können. Sonst wären sie nicht da. Wenn Wiesen nicht mehr gemäht werden, dann verbrachen sie, sagt man dazu. Ne? Also dann setzen sich Maat empfindliche, also die auf Maat empfindlich reagieren, Pflanzen durch. Irgendwann wird da nochmal Wald drüber wachsen. Also irgendwann kommen dann Gehölze nach und so weiter. Sukzession in Richtung Wald. Aber die Wiese als Lebensraum, und zwar ist dieser sehr alter Lebensraum, also sicher ein paar tausend Jahre alt, durch den Menschen sozusagen entstanden, weil er eben dieses Futter, dieses Grünfutter für die Tiere, die er, von denen er dann lebt oder von denen er Produkte bezieht, dann füttern muss. Und Gräser als Hauptbestandteil, ähnlich wie jetzt im Wald, wo jetzt der Hauptteil des Pflanzenbestandes auch windbestäubt ist und die blühenden, also die insektenbestäubten Pflanzen eher im Hintergrund sind. Gerade hier diese Wiese im frühsommerlichen ersten Hochstand. Und wenn das meiste Eiweiß im Pflanzenkörper ist, dann schöpft man diesen Ertrag sozusagen ab in Form einer Maat. Und das wird dann mit Heu gewonnen, Heu gewonnen und eingelagert und können dann die Tiere im Winter diese Sonnenenergie sozusagen, dieses Eiweiß und die Stärke dann im Winter dann davon leben. Nicht? Und das war aber auch als Lebensraum durchaus sehr interessanter, weil trotz menschlicher Bewirtschaftung oder weil es der Mensch bewirtschaftet hat, eine sehr artenreiche Garnitur entstanden ist. Also vor allem viele Wiesenarten, Pflanzen, aber auch Tierarten von diesem regelmäßigen Pflegeeingriff sozusagen abhängig sind und sonst verschwinden würden. So, dann drehen wir vielleicht noch die Runde da schon durch den Wald und dann marschieren wir zurück. Oje, oje. Ja, Allergiker haben wir ein Problem. Ja, es geht dann relativ rasch. Ja, ja. Ja, eh. Jetzt haben wir die langen Nächte dann. Aber es geht dann relativ rasch, dass dann. Genau. Wir haben ca. 20 im gärtnerischen Bereich.
Die sind natürlich für andere Gärten auch zuständig?
Oder? Nein, nur für den Garten. Da. Nur da, ja. Also die nur für den Garten zuständig sind. Naja, 4,2 Hektar inklusive Glashäuser mit sehr diffizilen Pflanzen. So. Wird schon finster, gell? Schon langsam. Ja, ich halte mich jetzt eh nicht mehr sehr lange auf, es wird schon relativ duster, aber nur, wir haben jetzt den Lebensraum Moor, das Lebensraum Wiese und noch einen Lebensraum, nur ansatzweise wollte ich Ihnen noch zeigen, den Lebensraum Wald, natürlich jetzt alles hier im Botanischen Garten nur sagen, nachgestellt und nicht in Reinkultur vorhanden, da müsste man wirklich rausgehen in die freie Natur, aber trotzdem haben wir hier einen ganz ansehnlichen Wald, also einen Charakter von Wald, man hat den Eindruck, in einem Wald zu stehen. Es ist ein Kalkbuchen- oder ein Kalkmischwald. Da gegenüber wäre der bodensaure Mischwald, wie er im Mühlviertel zum Beispiel typisch wäre. Aber hier eher Kalkboden. Natürlich der Boden immer entsprechend auch vorbereitet. Und entsprechend den jeweiligen geologischen Untergrund gibt es auch eine verschiedene Artengarnitur. Das hängt dann auch immer zusammen, wie die Böden dann reagieren. Vor allem Pflanzen reagieren ja sehr stark dann auf die jeweiligen Böden. Auf den jeweiligen Bodentypus. Und das sind eben Pflanzen, die hauptsächlich in Kalkwäldern vorkommen, wie zum Beispiel diese Dentaria, ein Zahnwurz, genau, danke. Dentaria N.R. Phyllos, das neunblättrige Zahnwurz, weil er neun einzelne Blätter hat, zur Familie der Kreuzblütler gehörig, kommt nur in diesen Kalkbuchenwäldern vor, oder diese Pflanze, eine zwiebeltragende Zahnwurz, und zwar diese dunklen Knöllchen, die da drauf sitzen, das sind keine Samen, sondern das sind Brutknollen oder Brutknospen. Auch eine Form der Vermehrung, Also die macht es jetzt in zweierlei Hinsicht, diese Pflanze. Sie blüht und vermehrt sich sozusagen generativ durch Sexualität. Andererseits auch vegetativ, also durch diese Brutknospen, die ausfallen, genetisch natürlich ident sind mit der Mutterpflanze, klarerweise. Der neue Same ist ja genetisch was anderes, also durch Rekombination von väterlichen und mütterlichen Genen, wie es bei Sexualität üblich ist. Aber diese zweite Form der Vermehrung, um auch wiederum einen Standortvorteil zu haben, weil es das dann noch schneller geht, mich sozusagen zu vermehren, macht die das auch vegetativ in Form dieser Brutknollen oder Brutknospen, die dann einfach runterfallen und dann wieder austreiben können. Darum kann sie diese Art da relativ stärker vermehren. Warum heißt sie Zahnwurz? Das ist eine gute Frage. Weiß das wer? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es... Aha, das von den... Ja, das, ja, für Salben hat man es verwendet, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aha. Weiß ich nur vom Beinwell, aber das...
Am Platz, wo man das, wo bestimmte Leute stechen.
Ah ja, aha.
Da gibt es Salben
davon. Ah ja, aha. Ja, das,
also für Brüche auch und so, ja.
Mhm, Brüche?
Ja, für Brüche.
Ja. Beinbrüche und so, ja. Als Salbe.
Ja.
Ja. Darf ich fragen, warum Sie sich so gut auskennen? Ist das Interesse? Ja, oder immer?
Ich habe einen Garten, wo ich versuche, auf aller Welt was zu installieren, das Samenbauen.
Ja, ja, super.
Ein mini-botanischer Garten.
Wo ist der?
Knittelfeld.
Knittelfeld, ja, toll, ja, super.
Und so Infos und so besondere Dinge.
Ja.
Der Fritz Kummert,
ja.
Ist ein Freund von mir.
Ja?
Der Fritz Kummert.
Ah, ja, freilich, ja, klar, super. Ja, ja, nur weil es jetzt so schön blüht beim Vorbeigehen, ein Waldgeißbart. Und zwar gehört der witzigerweise, was man nicht vermuten würde, zu den Rosengewächsen. Also es gehört zur Familie der Rosengewächse. Gibt es blütenbiologische und auch sonstige Merkmale, die diese Pflanze in diese Familie gehörig lassen.
Gibt es in verschiedenen Farben, gell?
Naja, gezüchtet dann. So. Aber wild eher in dieser cremeweißen Farbe. Schön, ja. Ist eigentlich eine Schluchtwaldart. Also die kommen in Schluchtwäldern vor. Schluchten haben spezielle klimatische Bedingungen, relativ ausgeglichene Temperaturverhältnisse im Sommer. Also nicht zu heiß und nicht zu kühl, relativ ausgeglichen, und deswegen gibt es in Schluchten ganz spezielle Pflanzenarten, die es woanders in normalen Wäldern nicht gibt. Auch ganz interessant. Ah, das duftet. Ja, und hier wären wir im Auwald, und da ist der Bärlauch natürlich typisch. Man riecht es. Sie sind da jetzt extra hergekommen, um diese Führung mitzumachen?
Nein, ich habe
oder?
In Linz was zu tun.
Ah ja,
aha. Meine Frau ist ja Botanik.
Ja, ja,
und da haben wir es im Programm.
Haben Sie es im Programm gesehen? Ja, super,
so,
ja. Freut mich sehr. Super.
Ich bin eigentlich in Linz, aber.
Ah ja, Exil-Linzer sozusagen.
Bitte?
Ein Exil-Linzer. Ja, ja, das geht jetzt sehr, sehr rasch. Bitte bedienen Sie sich noch an den Heften, damit es nicht wieder zurückdrucken muss.
Der Waldgeißbart heißt bei uns Sonnenwindhansel.
Sonnenwindhansel, ja.
Nein,
das heißt bei uns im Innviertel nicht so.
Kommt bei uns auch wieder.
Ja, aha. Ja, ja. Wo bist du ja? Achso, Hütschergebiet. Ja, ja, klar.
Gibt es auch einen Obstbaumteil? Obstbäume?
Hier im Garten nicht. Ja. So. Wir haben aber einen wunderschönen Obstgarten am Freienberg oben,
so,
den auch ich betreue. Eine Obstgenbank.
Ich wollte was fragen, weil ich hab Marillenbaum und solche
Dinge. Ja, Marillen, das ist eine Art Schorf, das ist eine Pilzerkrankung, die natürlich Marillen in unseren Breiten klimatisch natürlich ganz schwierig ist.
Ja,
also die wirklich.
Marillen.
Ja, bei uns.
Also
werden Marillen.
Essen kann man trotzdem.
Ja, trotzdem also. Kann man ja, essen. Ja, wenn es reif wäre, meistens wirft es der Baum vorher ab.
Ja, ja.
Ist der Sonnenpromenade?
Sonnenpromenade, genau. Hinten der Sonnenpromenade gibt es diese Obstgenbank, wie ich auch genau hinweisen könnte, jetzt auch aufs Arboretum. Ist auch noch ein fachlich dem Botanischen Garten zugehöriger Park, also eine Baumsammlung. Über 700 verschiedene Baumarten aus der ganzen Welt sind dort in diesem Park drinnen. Über 8 Hektar groß, also wunderschön. Kennen die wenigsten. Ja, damit wäre ich am Ende. Es hat 2 Stunden gedauert. Danke fürs eifrige Mitmachen und mit Zuhören und Fragen stellen. Mir hat es Spaß gemacht. Bedienen Sie sich bitte noch an den aufgelegten Dingen, die da liegen, und tragen Sie sich ins Gästebuch ein. Nehmen Sie das Programm vom Botanischen Garten mit. Und wenn Sie es abonnieren wollen, die Zeitschrift, sie kostet 14 Euro im Jahr, kommt vierteljährlich raus, dann dürfen Sie sich ein T-Shirt aussuchen mit diesen Motiven, also ein Motiv, über 50 Motive zur Auswahl, und dann gibt es ein T-Shirt gratis, als sozusagen Begrüßungsgeschenk. Also würde mich freuen, wenn Sie es vielleicht, wenn es Ihnen gefällt und dass Sie es abonnieren.
Lieber Fritz, herzlichen Dank für die, glaube ich, für alle sehr interessante Führung durch den Botanischen Garten und sehr interessante Einblicke in die Ökologie, in die Zusammenhänge, die du uns geboten hast. Ich möchte von Linz 9 vom Kepler Salon noch die nächsten 2 Veranstaltungen vorlesen. Ich bin dankbar, dass es noch so hell ist, dass ich es noch lesen kann. Am Mittwoch gibt es Befreiung feiern, aber wie? Das ist eine Veranstaltung, die von 2 Vortragenden der Österreichischen Akademie der Wissenschaft wieder im Kepler Salon stattfinden wird. Linz 09, Kepler Salon, findet auch zu Pfingsten statt. Auch am Pfingstmontag gibt es eine Veranstaltung mit dem kryptischen Titel Muss immer ein Täter vorkommen, Krimi und Lyrik, im Zusammenhang von Simon Reitz als Vortragende am Pfingstmontag. Danke auch.
Ja, danke schön.